Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr, Schweizer Radio DRS, «Echo der Zeit». Die Themen. Bei der SBB Cargo wird weiter gestreikt und trotzdem soll ab morgen verhandelt werden. In Bern geht die Frühjahrssession zu Ende. 21 Geschäfte wurden zu Ende beraten in den letzten 3 Wochen. Die OECD korrigiert ihre Wirtschaftsprognosen deutlich nach unten. Jetzt rechnet auch die Großbank Credit Suisse mit einem Verlust für das 1. Quartal. Belgien hat eine neue Regierung, 9 Monate nach den Wahlen. Stéphane Lambiel ohne Pirouetten, das ist keine Rücktrittsankündigung. Und die Spätfolgen eines Geburtsfehlers. In Italien kam die Revolution von oben, deshalb zweifeln die unten jetzt an der Kraft der Politik. Das Dossier zu den italienischen Wahlen im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Roger Brendlin.
Der Arbeitskampf im Industriewerk der SBB Cargo in Bellinzona geht vorerst weiter. Dies haben die Streikenden am Nachmittag an ihrer Betriebsversammlung beschlossen. Trotzdem sollen morgen Freitag Gespräche mit der SBB-Spitze stattfinden. Alexander Sauter.
Der Entscheid wurde einstimmig gefällt. Es wird weiterhin gestreikt. Die Arbeiter verlangen verbindliche Garantien für die Zukunft des Standortes Bellinzona. Auch wenn die Arbeit ruht, morgen Karfreitag kommt es zu einem Treffen zwischen der SBB-Spitze und dem Streikkomitee. Erste Verhandlungen werden also aufgenommen. Bei der SBB hieß es auf Anfrage, man fordere weiterhin ein Ende des Streiks und appelliere an die Vernunft der Angestellten. Wegen den Osterfeiertagen wäre in Bellinzona sowieso nicht gearbeitet worden. Gestern hatte Bundesrat Moritz Leuenberger angekündigt, dass die SBB ergebnisoffen in die Gespräche mit den Streikenden gehen würde, die SBB also bereit sei, ihre Positionen zu überdenken. Leuenberger forderte auch einen Abbruch des Arbeitskampfes. Das ist jetzt zwar nicht geschehen, aber mit den morgigen Gesprächen findet nun doch eine erste Annäherung statt.
Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte ist zu Ende. 21 Vorlagen wurden in den letzten 3 Wochen in einer Schlussabstimmung abgeschlossen. Besondere Beachtung fanden die Diskussion um die 11. AHA-Revision und die dringliche Debatte zur Lage bei SBB Cargo im Nationalrat. Zudem lehnten beide Räte die FDP-Initiative zur Beschränkung des Verbandsbeschwerderechts ab. Weiter hat der Nationalrat heute noch entschieden, dass in der Schweiz auch weiterhin die Nationalität eines Autofahrers die Höhe seiner obligatorischen Haftpflichtprämie bestimmen kann. Vergeblich wollten linke Politiker mittels 2 Begehren nationalitätenabhängige Prämien verbieten lassen. Gegen das neue Betäubungsmittelgesetz wird das Referendum ergriffen, und zwar von der rechtskonservativen EDU. Die SVP wird das Referendum unterstützen. Sie lehne die Fixerräume und die Heroinabgabe ab, so wie sie im Gesetz verankert seien. Die Drogenpolitik kommt ohnehin vors Volk. Die Volksinitiative für eine vernünftige Drogenpolitik, die sogenannte Hanf-Initiative, wird laut den Initianten nämlich nicht zurückgezogen. Bei Kontrollen in einer Rekrutenschule in der Watt sind 30 von 32 Rekruten positiv auf Drogen getestet worden. Bei 29 Personen habe man Spuren des Hanfwirkstoffs THC gefunden, teilt das Militärdepartement mit. Eine weitere Person habe zusätzlich Kokain im Körper gehabt. Außerdem seien 2 Personen als Drogenhändler überführt worden. Der Kokainkonsument und die beiden Händler wurden aus der Rekrutenschule entlassen. Die Drogenhändler müssen mit Gerichtsprozessen rechnen. Im Streit um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag auf dem Bau haben sich auch die Konfliktparteien im Kanton Genf geeinigt. Damit existieren nun 6 kantonale Verträge, so im Tessin und in den Westschweizer Kantonen mit Ausnahme des Juras. Auf gesamtschweizerischer Ebene sind die Verhandlungen für einen neuen Landesmantelvertrag festgefahren. China hat seine Truppen in Tibet um hunderte Polizisten verstärkt. Zugleich räumte die chinesische Regierung erstmals ein, die Unruhen hätten sich ausgeweitet. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, bot Peking erneut Gespräche an und bat die internationale Gemeinschaft um Hilfe. US-Außenministerin Rice rief ihren chinesischen Amtskollegen auf, zurückhaltend mit den tibetischen Demonstranten umzugehen. Inzwischen mussten sämtliche Ausländer Tibet und die angrenzenden Provinzen verlassen. Über 9 Monate nach den Parlamentswahlen hat Belgien eine neue Regierung. Der belgische König Albert II. Ernannte Wahlsieger Yves Le Terme zum Ministerpräsidenten und vereidigte dessen Kabinett. Le Terme wird eine 5-Parteien-Regierung anführen, welche die drohende Spaltung des Landes überwinden soll. Anders als noch vor einem Monat rechnet die Großbank Credit Suisse für das erste Quartal 2008 mit einem Verlust. Zusätzliche Abschreibungen, die wegen der US-Hypothekenkrise gemacht werden müssen, sind mit 200 Millionen Franken aber tiefer als ursprünglich angenommen. Sie belaufen sich laut CS auf 2,6 Milliarden Franken. Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat den Banken in der Eurozone 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das Geld solle dazu beitragen, dass die Banken liquid bleiben, teilt die EZB mit. Bereits am Dienstag hatte die EZB zusätzliche 25 Milliarden Euro in die Finanzmärkte gepumpt. Und auch die englische Notenbank schießt erneut Geld ein. Die Bank Bank of England verdoppelte ihre wöchentlichen Gelder auf umgerechnet 22 Milliarden Franken. Die Krise auf den Finanz- und Immobilienmärkten sowie die steigenden Preise belasten die Weltkonjunktur stärker als erwartet. Dies stellt die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit OECD fest. Für die USA hatte die OECD im vergangenen Dezember noch ein Wachstum von bis zu 1,5% berechnet. Nun wird nur noch von einem Wachstum von 0,1% ausgegangen.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und DRS 4 News, die weiteren Themen. Verhandeln und gleichzeitig weiter streiken, wie geht das zusammen? Fragen zum aktuellen Stand bei SBB Cargo. Credit Suisse stürzt ab, die andere Schweizer Grossbank rutscht in die roten Zahlen. Berechnete Hysterie, findige Spekulanten machen fette Gewinne mit der Finanzkrise, ein Beispiel aus London. Der Auszug der Einflüsterer. Mit dem Ende der Frühjahrssession verlassen auch die Heerscharen von Lobbyisten das Bundeshaus. Bye-bye Hamburg by Berlin. Die Bild-Zeitung zieht um. Stéphane Lambiel und seine überraschende Idee. Er schlägt ein Programm vor ohne Sprünge, auf das der Eiskunstlauf eine Sache für Künstler bleibe. Italien und sein großes Problem. Italiener wollten die betrunkene Frau am Tisch und die volle Weinflasche. Einsichten eines Historikers kurz vor den Wahlen. In den Konflikt bei SBB Cargo scheint jetzt doch Bewegung zu kommen. Ab morgen soll zwischen der SBB-Spitze und den Gewerkschaften verhandelt werden. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Und doch wird weiter gestreikt. Ist das nicht ein Widerspruch? Das fragte ich unseren Tessin-Korrespondenten Alexander Grass.
Ja, ich würde das zuerst mal nicht überbewerten, denn es stehen ja ohnehin die Osterfeiertage bevor. Die Streikenden erwarten einfach eine Klärung bei ihren 3 Mindestgarantien, die sie immer schon gefordert haben. Eben die Arbeitsplatzgarantie in Bellinzona, keine Privatisierung und keine Verlagerung. Faktisch hat Bundesrat Leuenberger das alles gestern vor dem Parlament eigentlich klar gemacht, aber die Arbeiter wollen das auch mit der SBB-Spitze nochmals verdeutlichen im Gespräch.
Bei diesen Verhandlungen, die morgen beginnen sollen, welche Themen werden da im Zentrum stehen?
Ja gut, wichtig ist, bisher haben die Seiten mindestens teilweise einfach aufeinander reagiert, aufgrund von Interviews, die immer wieder interpretationsbedürftig waren oder sogar von Gerüchten. Jetzt sitzt man einander gegenüber, es gibt verlässliche Auskünfte im Spitzengespräch. Der Weg, scheint mir, der wird noch weit sein, den man gehen muss miteinander. Die Vertrauensfrage ist sehr wichtig. Es muss Vertrauen gebildet werden nach den gebrochenen Versprechen in der Vergangenheit. Aber ebenso wichtig ist, muss man auch sagen, die Streikführer haben heute in der Versammlung unter Applaus erklärt, wie positiv dieser wichtige erste Schritt jetzt sei. Sie haben von Hoffnung gesprochen und Dialog.
Keine einfachen Themen, die da anstehen, die man in kurzer Zeit erledigt. Wie stehen vor diesem Hintergrund die Chancen, dass der Streik bald abgebrochen wird?
Nun gut, ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Gespräche nicht nur morgen geführt werden, sondern die ganzen Ostertage hindurch Sitzungen stattfinden müssen. Das alles ist sehr ungewiss, sehr heikel. Ein unbedachtes Wort, eine unbedachte Drohung kann natürlich wieder das ausbedeuten. Auf jeden Fall aber entscheidet die Streikversammlung der Arbeiter hier im Industriewerk Bellinzona zum Beispiel am Dienstagmorgen.
Es stand ja immer auch die Drohung einer Blockade am Gotthard über Ostern im Raum. Ist diese Drohung noch aktuell?
Nun gut, diese Drohung kam von der Lega dei Ticinesi. Im Moment gibt es dafür keine Anzeichen, ganz im Gegenteil. Die Arbeiter wollen die Touristen und Reisenden empfangen an den Bahnhöfen mit einer Flugblattaktion, wollen sie einladen zur Besichtigung der SBB-Werkstätten in Bellinzona.
Das war Alexander Grass in Bellinzona. Jetzt also auch die Credit Suisse. Die andere Schweizer Grossbank hat am Morgen mit einer Gewinnwarnung überrascht. Statt schwarzen Zahlen, wie die CS das noch vor einem Monat angekündigt hatte, sollen nun rote Zahlen geschrieben werden im ersten Quartal. Der Grund: die globale Finanzkrise hat in den letzten Wochen die Hedgefonds erfasst. Und das hat Folgen für die Banken. Mitgehangen, mitgefangen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
An schlechten Nachrichten aus der Finanzbranche fehlt es dieser Tage und Wochen nicht. Daran gewöhnen kann sie sich trotzdem nicht. Alle Akteure sitzen deshalb wie auf Nadeln. Keiner weiß, wer für den nächsten Tiefschlag sorgt und den nächsten Verlust verbuchen muss. Heute war die Reihe wieder einmal an der Credit Suisse. Die Lage auf den Finanzmärkten habe sich im März deutlich verschlechtert, erklärte Firmenchef Brady Dugan heute Morgen der internationalen Anlegerschar. Damit spielte auf die jüngsten Opfer der Finanzkrise an, die Hedgefonds. In den letzten Wochen sind gleich mehrere in Schieflage geraten, einige sind sogar zusammengebrochen. Damit fallen riesige Finanzvehikel aus. Das ist gleich eine mehrfach schlechte Nachricht. Hedgefonds gehören zu den aktivsten Teilnehmern in der Finanzbranche. Sie haben die Märkte in Schwung gehalten. Fallen sie aus, verlieren Banken wie Credit Suisse wichtige Partner und Kunden. Zudem verlieren sie unter Umständen auch Geld. Dann nämlich, wenn der eine oder andere Hedgefonds, der untergegangen ist, bei ihr in der Kreide stand, als Kreditnehmer. Denn die Geschäfte der Hedgefonds sind größtenteils fremdfinanziert, zum Beispiel über Bankkredite. Erfasst die Kreditkrise nun also die Hedgefonds, ziehen sie die Banken mit in den Strudel. Denn in der Finanzbranche ist bekanntlich jeder mit jedem im Geschäft. Als wäre das nicht genug, kämpft die Credit Suisse noch an einer anderen Front. Einige Händler haben willentlich ihre Geschäfte nicht korrekt bewertet, um besser dazustehen. Die internen Kontrollen, die sicherstellen sollen, dass sich Händler an die Regeln halten, hätten nicht gegriffen, teilte die CS mit. Der Regelverstoß kam die Bank teuer zu stehen. 2,9 Milliarden Franken musste sie aus ihren Büchern streichen und abschreiben. Der Schaden, der der CS entstanden ist, weil sie die Händler ungenügend überwacht hat, ist enorm. Zum einen ein Abschreiber von fast 3 Milliarden Franken, zum anderen erleidet die zweitgrößte Schweizer Bank einen happigen Image-Schaden.
Eine Gruppe von Händlern bei der CS hat sich also eines absichtlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht. So formuliert es jedenfalls die Firma selbst und damit Verluste verschleiert. Im Januar hatte die französische Grossbank Société Générale Milliarden verloren, weil einer ihrer Händler sämtliche Regeln und Kontrollen durchbrochen hatte. Diese Beispiele deuten auf Panik und Verleugnung nach gescheiterten Spekulationen. Doch gestern trug sich in London ein noch wesentlich kühler kalkulierter Betrugsversuch zu. Spekulanten streuten böswillig Gerüchte, um eine Bankaktie auf Talfahrt zu schicken. DRS-Korrespondent Martin Aliot.
Kurz nach der Eröffnung der Londoner Börse sackte gestern früh der Aktienkurs der größten britischen Hypothekengläubigerin Halifax Bank of Scotland, kurz HBOS, um 17% in den Keller. HBOS ist zwar die größte Empfängerin von Spareinlagen, aber die gewährten Darlehen machen 177% der Spareinlagen aus. Das heißt, die Bank muss sich ihre Mittel stärker als andere große britische Institute auf dem Markt beschaffen. Da sich Banken gegenwärtig kaum gegenseitig Kredite gewähren, fiel eine düstere, anonyme E-Mail-Botschaft gestern Morgen auf fruchtbaren Boden. Das Schreiben an die Wertschriftenhändler Londons behauptete, eine Zeitung plane einen Artikel, in dem über einen Sturm auf die Bank spekuliert werde. Die Großbank stecke in derartigen Schwierigkeiten, dass sie um dringliche Gespräche mit der Bank von England gebeten habe. Beide Banken, HBOS und die Bank of England, dementierten die Geschichte umgehend, aber erst als die Bankenaufsicht eine Untersuchung ankündigte, erholte sich der Aktienkurs wieder etwas. Hinter diesen hysterischen Ausschlägen stand Berechnung. Händler hatten Leerverkäufe von HBOS-Aktien in der Höhe von rund 2 Milliarden Franken getätigt. Das heißt, sie hatten Aktien verkauft, die sie gar nicht besaßen. Früher nannte man das ein Luftquartett. Um ihre Positionen, die auf Neudeutsch Short heißen, gewinnbringend zu decken, trieben sie gezielt den Kurs in die Tiefe und kauften dann ein. Der Gewinn, so wird begründet vermutet, betrug rund 200 Millionen Franken. Der Geschäftsvorgang als solcher ist durchaus legitim, aber die böswillige Manipulation von angeblichen Börseninformationen mit dem Zweck der Beeinflussung von Kursen ist ein krimineller Tatbestand. Deshalb ermitteln jetzt die Behörden. Gerade in den letzten Wochen verdichtete sich der Verdacht, dass die globalen Börsen sich nach der Hausordnung eines Spielcasinos verhalten. Aber in diesem Fall hatte jemand sogar einen dicken Finger auf dem Roulette-Rad.
Letzter Sessionstag heute in Bern. Nach 3 Wochen haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier die großen Säle im Bundeshaus verlassen. Aber auch für eine andere Berufsgattung gehen 3 intensive Wochen zu Ende für die Lobbyisten. Das sind heute, anders als früher, nicht mehr in erster Linie Vertreter großer Verbände. Immer häufiger versuchen einzelne Firmen oder kleinere Berufsverbände, direkt die Parlamentarier in ihrem Sinne zu beeinflussen. Eine problematische Entwicklung, sagen langjährige Parlamentsmitglieder im Beitrag von Priscilla Imboden.
3 Wochen lang beugten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier über zahlreiche Vorlagen, debattierten, stimmten ab, reichten Vorstöße ein. All das lief in der Öffentlichkeit ab. Am Rande der Session nahmen sie an zahlreichen Veranstaltungen teil, trafen Interessensvertreter in der Wandelhalle oder in den Cafés rund ums Bundeshaus. Und auch diese Treffen führten zu Entscheiden. Zum Beispiel bei einem Vorstoss, der mehr Informationen auf dem Versicherungsausweis verlangte. Der Freiburger CSP-Nationalrat Hugo Fasel berichtet.
Da habe ich festgestellt, dass zu Beginn der ersten Sessionswoche über Mittag die Versicherungsgesellschaften ein ganzes Paket Parlamentarierinnen und Parlamentarier zusammengerufen haben und ihnen gesagt haben, das müsst ihr mit allen Möglichkeiten verhindern. Und sogar Herr Bundesrat Couchepin ist auf diese Linie eingeschwenkt. Und von daher sieht man, wie Politik auch funktioniert.
Das sei keine Seltenheit. Lobbyisten würden die Parlamentarier zwar oft mit wertvollen Informationen beliefern, sagt die Aargauer FDP-Ständerätin Christine Egersägi.
Aber ich habe häufig in den Kommissionen erlebt, dass sie die vorbereitete Fahne auf dem Tisch haben, mit den Korrekturen, die gewünscht werden. Und da sind wir schon an der Grenze, wie ein Parlament zu funktionieren hat.
Dass Lobbyisten Parlamentarier zu beeinflussen suchen, ist nicht neu. Auch die zahlreichen Einladungen zu Anlässen von Verbänden oder Firmen gehören zu jeder Session. Früher seien sie aber breit gestreut gewesen, beobachtet die Berner SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga. Das sei heute anders.
Indem man heute viel stärker persönlich eingeladen wird, im kleinen Kreis, also ganz selektiv vorgegangen wird. Das heißt, da ist die Beeinflussung auch eine andere, sie ist weniger transparent. Wer wird eingeladen, wer wird mit welchen Informationen versorgt?
Nicht nur die Art der Kontakte, auch die Lobbyistenszene habe sich verändert, erklärt Christine Egersägi.
Ich denke, früher hatte man vor allem die Meinungen der großen Wirtschaftsverbände, der Gewerkschaften, die versuchten, ihre Position hinüberzubringen. Heute sind es kleinere Gruppierungen, gerade wenn ich im Gesundheitswesen denke. Es sind die Chiropraktiker, die Krankenversicherer, die Pharmaindustrie, die FMH, die Pflegeleute und alle kommen mit ihren Begehren.
Die Grossverbände wie die Economy Suisse sind schwächer geworden. Einzelne Branchen haben dafür zugelegt. Hugo Fasel stellt fest, dass vor allem die Pharmaindustrie ihre Interessen verstärkt wahrnehme.
Sie kann unheimlich Druck machen, und zwar nicht nur auf die Politik, sondern auch auf die Medien. Das habe ich öfter festgestellt, dass auch Medienleute gesagt haben, sie dürften einen bestimmten Artikel nur mit sehr viel Vorsicht einspeisen. Es geht dort um Medikamentenpreise, es geht also um sehr viel Geld. Und solche gezielten Lobbygruppen, die haben sehr stark zugenommen.
Immer häufiger würden auch Einzelfirmen, wie etwa die Swisscom, die Migros oder die UBS, Lobbyisten ins Bundeshaus schicken. Wenn die Parlamentsmitglieder sich nach diesen zerstückelten Interessen orientierten, so verloren sie den Blick fürs Ganze, sagt Christine Egersägi. Immer mehr Projekte würden blockiert.
Gerade wenn ich an zum Beispiel die Finanzierung der Langzeitpflege denke, wo sich die Interessen zu widersprechen, oder bei der KVG-Revision kam das ganz deutlich zum Vorschein. Wir kommen nicht vom Fleck.
Dass große Reformen kaum mehr vorankommen, darin sind sich alle einig. Das habe aber nicht nur mit dem verstärkten Einfluss der Partikularinteressen zu tun, sondern auch mit dem Wandel in der Politik, findet der St. Galler CVP-Ständerat Eugen David. Die Politik sei kompromissloser, Koalitionen seien seltener geworden. Früher sei das anders gewesen, zum Beispiel bei der Reform der Arbeitslosenversicherung Mitte der 90er Jahre.
Das war eine Koalition aller Bundesratsparteien von links bis rechts, die sich hier für eine Lösung zusammengerauft hat und dann diese auch durchgezogen hat gegen viele Widerstände. Und solche Koalitionen sind heute fast nicht mehr möglich.
Ohne Koalitionen, ohne klare Mehrheiten nehme aber auch der Einfluss der Lobbyisten zu. Eugen David sieht aber da noch einen weiteren Punkt.
Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Regierung und die Verwaltung in gewissen Bereichen wegen der Differenzen in der Regierung etwas geschwächt sind und viele Entscheide heute tatsächlich auch in den Kommissionen fallen.
Die Zerstrittenheit und Führungsschwäche des Bundesrates habe also dazu geführt, dass das Parlament mehr Entscheide selber fälle. Da lohne es sich auch eher, als Lobbyist bei den Parlamentarierinnen anzuklopfen. Fachkenntnisse sind für die Parlamentsmitglieder wichtig. Andererseits müssen sie aber ihre Unabhängigkeit wahren können. Da müsse sich jeder und jede selber bei der Nase nehmen, findet CVP-Ständerat Eugen David.
Darum habe ich keine Probleme, wenn die Interessenvertreter hier sind und uns klar sagen, was sie wollen. Hingegen nehme ich mir natürlich, wie alle anderen, nehme ich an, heraus, auch dann frei zu entscheiden, was wir machen.
Weniger zuversichtlich, dass alle Parlamentsmitglieder frei und unabhängig entscheiden, ist die FDP-Politikerin Christine Egersegi. Sie wünscht sich mehr Transparenz.
Wenn jemand sich im Rat äußert, müsste er zwingend sagen, ich bin Verwaltungsrat bei der und der Krankenkasse oder ich vertrete die Interessen beruflich von der und der Organisation, um hier Transparenz zu schaffen.
Die National- und Ständeräte müssen zwar seit einigen Jahren im Internet offenlegen, in welchen Verwaltungsräten und Verbänden sie Einsitz nehmen. Doch das reiche nicht aus, sagt SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga.
Gerade Anwälte zum Beispiel müssen natürlich nicht offenlegen, welche Mandate sie vertreten. Das ist Geschäftsgeheimnis. Und diese Art von Lobbying, wo man dann eingeladen wird, wo eben auch doch vielleicht Geschenke, wo Reisen angeboten werden, da, glaube ich, müssen wir die Augen offen halten, weil hier kann die Korruption beginnen.
Die SP-Ständerätin plädiert dafür, dass die Parlamentsmitglieder und Parteien mehr Geld erhalten, damit sie Mitarbeitende anstellen können, die selber politische Grundlagen erarbeiten. So könnten sie von Informationen von außen unabhängiger werden. Mehr Transparenz oder mehr Geld, auch das wird wenig am Einfluss der Partikularinteressen ändern können. Wo Politik gemacht wird, treten Lobbyisten auf. Manchmal als Lieferanten wertvoller Informationen, manchmal als Blockierer.
Priscilla Imboden im Echo der Zeit. Die weiteren Themen in Stichworten. Bild verlässt Hamburg, Berlin erbt. Stefan Lambiel ohne Pirouetten, unvorstellbar. Und Italien ein unglaublich stabiles Land, denn die Probleme bleiben immer dieselben. Pflichtgemäß berichten wir im Echo der Zeit auch heute darüber, was auf der Welt passiert ist. Aber manchmal wissen wir Journalisten heute schon, was morgen passieren wird. Zum Beispiel, dass ab morgen die Bild-Zeitung, Europas größte Zeitung, in Berlin gedruckt wird. Bild und Bild am Sonntag haben nach 56 Jahren Hamburg verlassen. Und in der Hauptstadt verkünden gigantische Werbeplakate «Bild liebt Berlin». Sei es wie es sei, sagte sich Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit. Schließlich hatte er kürzlich die neue Werbekampagne seiner Stadt vorgestellt mit dem Slogan «Be Berlin», «Sei Berlin». Also sei Bild jetzt auch in Berlin. Fritz Dinkelmann über neues Sein und Seiendes in Berlin.
Six wie es will, sagen wir Schweizer, sei es wie es wolle. Und die Bild-Zeitung wollte von Hamburg nach Berlin umziehen, obwohl Hamburg die schönste Stadt der Welt sei, wie Chefredaktor Kai Diekmann heute schreibt. Aber Berlin sei, Zitat, gelebter Informationsvorsprung und die spannendste Stadt Deutschlands. Seit gestern prangen darum im legendären Springer-Hochhaus in Berlin-Mitte, da wo die Stadt sich am demonstrativsten geteilt hatte zu Mauerzeiten, jetzt knallig rote Lettern. 51 x 46 Meter groß, lichtdurchlässig, montiert von 20 Plakatkletterern, die eine Woche lang brauchten, bis es endlich Licht wurde in der eisig grauen deutschen Hauptstadt und es nun geschrieben steht. Bild liebt Berlin. Und darum, nicht etwa aus wirtschaftlichen Gründen, sei Bild in die spannendste Metropole Europas umgezogen, mit 400 Mitarbeitern, für die man extra einen 40.000 Quadratmeter großen Teppich ausgerollt habe. Entlassungen gebe es keine, aber, liebe Bildleser, Ihre Zeitung ist künftig ein 1000-prozentiger Berliner. Gemessen daran war Kennedy, der auch einmal ein Berliner sein wollte, allenfalls ein 100-prozentiger, und der Normal-Berliner müsste schon sehr viel Hochprozentiges in sich hineinschütten, um sich mit solch hochtrabenden Sprüchen identifizieren zu können. Was aber nichts daran ändert, dass Bild jetzt da ist, wo sich laut regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit reichlich Stoff finde für große und kleine Geschichten, weil hier die Zukunft zu Hause sei. Womit wir beim Seienden wären, einer Metropole, die sich jetzt weltweit mit dem Slogan vermarktet «Be Berlin». Gewünscht sind drei Sätze, wie Wowereit der Bild-Zeitung heute einen gewidmet hat. Sei kreativ, sei fair, sei Berlin. Obwohl der berühmte deutsche Philosoph Martin Heidegger ja ausführlich erklärt hat, warum Sein und Seiendes nicht identisch sind. Doch was auch immer die Bild-Zeitung sein mag und Deutschland gewesen ist, du bist Deutschland, hieß es zu Fußball-WM-Zeiten noch, Berlin aber lebt seinen Informationsvorsprung aus und machte daraus Be Berlin. Oder im Dreisatz Be Currywurst, Be Döner, Be Berlin. Das ist zukunftsweisender und trotzdem deutsch. Weil sei Berlin, das ist kein Tatbestand und keine Feststellung, das ist ein Befehl. Also Be Berlin, Be Bild, sei unabhängig. Denn das ist Bild seit Jahren nicht mehr, sondern das Propagandablatt eines Verlages, der Werbung macht zur Durchsetzung eigener Interessen. Um Berlin zu lieben, braucht Bild einen Herzschrittmacher und eine neue Journalistenbibel. Und Amen. Und Amen heißt im Übrigen, so ist es, nicht so sei es. Also bitte, sieht so gut, macht aus Bild wieder eine Zeitung.
An der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Göteborg in Schweden strebt Stefan Lombiel seinen dritten Titel an. Aber nicht nur die Konkurrenz macht ihm das Leben schwer. Es ist auch das neue Bewertungssystem, das seit 3 Jahren gilt. Es wurde eingeführt, um den Eiskunstlaufsport objektiver und transparenter zu benoten. Seither gibt es nicht mehr Pflicht und Kür, sondern Kurzprogramm und Kür. Nur Stefan Lombiel ist auf dem Eis ein Künstler, einer, der ein komplexes Gesamtwerk präsentiert. Doch jetzt zeigt sich immer mehr, dass Techniker, die ihr Programm am besten berechnet haben, mit dem neuen System auch besser wegkommen. Aus Göteborg, Barbara Kolpi.
Stefan Lombiel hat eine einzigartige Einstellung zum Eiskunstlaufen. Er macht nicht, wie die meisten anderen, eine nüchterne Berechnung, wie viele Punkte seine Sprünge und Pirouetten geben, sondern er will ein Gesamtkunstwerk zeigen und bezaubern. Hier in Göteborg wird es zum letzten Mal seine Kür zu Flamenco-Musik sein. In diesem Programm steckt allerdings so viel Feuer und Leidenschaft und die Choreografie zwischen den Sprüngen und Pirouetten ist so komplex und energieraubend, dass Stefan Lombiel in einem Wettkampf noch nie eine fehlerfreie Vorstellung gelang. Dies ist nun sein großes Ziel.
Für mich, das ist das letzte Chance, dass ich ein perfektes Programm zeige. Ich habe bis jetzt nur im Training ein perfektes Programm gemacht. Also ich möchte unbedingt ohne Fehler dieses Programm zeigen. Und das könnte den Schlüssel für einen dritten Titel hier in Göteborg.
Das neue Bewertungssystem soll zwar objektiver und transparenter sein, Einfacher ist es für die Preisrichter deswegen aber nicht, die Punkte zu verteilen. Sie müssen so viele Details bewerten, dass der Gesamteindruck oft kaum mehr wahrgenommen wird. So genau müssen sie auf die Kufen der Schlittschuhe achten, dass sie die Funken in Stefan Lombiels Augen nicht mehr bemerken. Stefan Lombiel machte deshalb einen interessanten Vorschlag, wie sich ganz augenscheinlich herauskristallisieren würde, welche Läufer mehr zu bieten haben, als nur von einem Sprung zur nächsten Pirouette zu hetzen.
Es wäre interessant, dass man nur Programm mit ohne Sprünge und ohne Pirouette, nur mit Schritte zeigen kann, dass die Preisrichter einfach gucken, Unterschied zwischen den Läufern, was genau ist zwischen die Sprünge.
Dies würde im Vorfeld des Wettkampfes geschehen, so Stefan Lombiels Idee. Er bedauert nämlich, dass dieser künstlerische Aspekt am Eiskunstlaufen immer mehr verloren geht, da er nicht entsprechend differenziert bewertet wird. Ein Aspekt, der ihm sehr am Herzen liegt.
Es gibt eine Seite im Eiskunstlauf, wo man wirklich die Leidenschaft zeigen muss. Und das ist für mich sehr wichtig, einfach mit der Musik in Harmonie zu laufen. Und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass die Preisrichter einfach verstehen das Thema, verstehen die Geschichte von einem Programm und auch was zwischen den Sprüngen, die Choreografie, einfach, das ist ein Gesamtkunstwerk und man muss das verstehen. Das ist eine Seite von Eiskunstlauf, die sehr wichtig ist für mich.
Sagt Stefan Lombiel. Er wehrt sich gegen die Tendenz, dass immer mehr nur noch benotet wird, was auch klar berechnet werden kann. Das heißt, jeder Sprung hat eine Ausgangsnote, bei einem Sturz gibt es einen Abzug, bei einer besonders schönen Ausführung einen Zuschlag. Zwar könnten sich die Preisrichter so an klare Werte halten, gerechter sei dies aber noch lange nicht.
Es ist so schwierig. Vielleicht für eine ist ein Dreifach-Tulup viel einfacher als ein Dreifach-Tulup für ein anderer. Also man kann nicht wirklich rechnen, weil wir sind jeder verschieden. Und vielleicht musst du auch die Größe nehmen und wie schwer du bist und alles, um wirklich einen richtigen Gesamtpunkt zu haben. Aber das wird zu kompliziert sein.
So kompliziert wie Stefan Lombiels Flamenco-Kür. An diesem Feuerwerk wollten sich bis jetzt die Preisrichter die Finger nicht verbrennen. Sie wagten es nicht, dieses Programm im künstlerischen Bereich so deutlich von anderen abzuheben, wie es eigentlich verdient hätte. Trotzdem, Stefan Lombiel wird immer ein Künstler auf dem Eis bleiben, auch wenn die Mathematiker meist besser wegkommen.
Barbara Kolb in Göteborg hat berichtet. Jetzt ist es 18.35 Uhr, das Echo-Dossier. Italien, 3 Wochen vor den Wahlen. Eines steht jetzt schon fest, die Stimmberechtigten werden sehr lustlos an der Wahl teilnehmen, wenn überhaupt. Viele sagen sich, ob links oder rechts die Probleme des Landes könne und vor allem wolle niemand wirklich lösen. Und die Italienerinnen und Italiener haben vermutlich gar nicht so Unrecht damit, denn beide politischen Lager werden dominiert von Interessenvertretern, welche ihr eigenes Süppchen kochen, statt für das gesamte Land zu schauen. Ein Phänomen, das auch andere Länder kennen, aber in Italien ist es sehr ausgeprägt. Die Gründe dafür liegen in der Geschichte Italiens. Auslandredaktor Massimo Agostinis.
Sono romano, veramente me ne vanto. Sono romano, puro sangue, so contento.
Rom im März dieses Jahres auf dem Campo dei Fiori, einem der touristischsten Plätze der ewigen Stadt. Mario, der Straßenmusikant, stimmt ein Lied an, das er seinem Land kurz vor den Wahlen widmet. Als ich frage, weshalb er gerade dieses Lied ausgewählt habe, da sagt er trocken: Es gehe im Lied um eine Frau, die ihrem Mann ständig Hörner aufsetze, gleich wie dies Italiens Politiker ihrem Volk antun, sagt Mario und lacht. Ähnlich tönt es auch in Oderzo, einer reichen 19.000 Seelenstadt in der wirtschaftlich erfolgreichen Region Veneto im Norden des Landes.
Spero che qui finalmente cambi, ma non cambierà niente, lo sappiamo già, no?
Wir hoffen auf Änderung, aber wir wissen jetzt schon, es wird sich nichts ändern. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer, meint dieser. Und sein jüngerer Kollege fügt an:
La politica in Italia delude negli ultimi anni e credo che questa non sia la svolta, il cambio di qualità.
Italiens Politik habe in den vergangenen Jahren einfach nur enttäuscht. Er glaube nicht, dass der kommende Wahlgang die Wende bringen werde. Als Anfang der 90er Jahre die allmächtige Democrazia Cristiana im Korruptionssumpf von Manipulite unterging, da wurde das Wahlrecht geändert. Ziel waren klarere Mehrheitsverhältnisse, erreicht wurde es nur bedingt. Seither wechseln sich linke und rechte Koalitionsregierungen regelmäßig ab. Doch die Probleme sind geblieben. Das Schienen- und Straßensystem ist marode, ebenso das Bildungssystem. Der Arbeitsmarkt ist überreguliert, die Bürokratie monströs, das Rentensystem vor dem Kollaps. Aber, so Ernesto Galli della Loggia, Professor für Neue Geschichte an der Mailänder San Raffaele-Universität, die Italiener hofften noch immer auf einen, der alles richte, ohne von ihnen Opfer abzuverlangen. Sie wollten die betrunkene Frau am Tisch und dass die Weinflasche noch voll sei, sagte er, einen italienischen Ausspruch zitierend.
Molti italiani ancora hanno l'illusione che si possa andare cercando, come si dice in italiano, di avere la moglie ubriaca e la botte piena.
Da diese Hoffnung seit 20 Jahren immer wieder enttäuscht werde, wähle das Land nach jedem Urnengang das andere politische Lager. So wird es vermutlich auch dieses Mal sein, wo aller Voraussicht nach Silvio Berlusconi vom rechten Freiheitsbündnis gewinnen wird. Ob Berlusconi, Walter Veltroni von der Mitte-Links-Partei Partito Democratico oder Gianfranco Fini von der Rechtsaußen Allianza Nazionale das Zeug dazu haben, die Probleme Italiens wirklich anzugehen, bezweifelt Professor Galli della Loggia.
Berlusconi è una personalità molto strana per essere una personalità di destra.
Berlusconi sei ein seltsamer Rechtspolitiker. Als Mann der Wirtschaft, der er sein möchte, müsste er die verkrusteten Wirtschaftsstrukturen aufbrechen. Das habe er aber schon während seiner beiden vorherigen Amtsperioden kaum gewagt. Vielmehr habe er auf die Meinungsumfragen geschielt und danach seine Politik ausgerichtet. Das sei auch nicht verwunderlich. Berlusconi komme aus dem Showbusiness. Sein wichtigstes Ziel sei zu gefallen, von allen geliebt zu werden. Schlechte Voraussetzungen, um einem Volk endlich reinen Wein einzuschenken, sagt Galli della Loggia. Auch Gianfranco Fini von Allianza Nazionale, dem starken Partner in Silvio Berlusconis Bündnis, traut der Professor aus Mailand wenig zu.
Nella destra italiana fa parte anche un partito come Allianza Nazionale, che viene dalla cultura fascista, che
Finis Allianza Nazionale habe ihre Wurzeln ganz direkt im italienischen Faschismus. Der sei in erster Linie nationalistisch ausgerichtet gewesen, habe aber eine sehr starke soziale Prägung aufgewiesen und immer versucht, allen Italienern etwas zu geben, dem unterentwickelten Süden, den Bauern, den Städtern, den Armen, den Reichen, einfach allen. Dieser Tradition ist Allianza Nazionale noch heute verpflichtet. Deshalb erwartet niemand von diesem Lager kompromisslose Lösungsvorschläge. Beinahe noch pessimistischer ist Professor Galli della Loggia, wenn er nach links blickt.
Le più importanti corporazioni di interesse italiane sono della sinistra.
Die stärksten Interessenverbände seien bei der Linken vertreten, die sozialen Gruppierungen und ähnliche Institutionen und als Herz die Gewerkschaften. Von ihnen irgendwelche Opfer abzuverlangen, sei praktisch ausgeschlossen, weil sie sonst ihre Legitimität gegenüber ihrer Basis verlieren. Deshalb, so Galli della Loggia, sei es vermessen zu erwarten, dass der Spitzenkandidat der Mitte-Links-Partei, Partito Democratico, der mediengewandte Walter Veltroni tatsächlich die Kraft aufbringe, die nötigen Reformen anzupacken. Hinzuzufügen wäre noch, dass sich Veltroni in den vergangenen 30 Jahren in der Partei hinaufgedient hat. Da schuldet er so manchem etwas. Ernesto Galli della Loggia, selber ursprünglich aus der Linken kommend, bedauert, dass Italien kein liberal-konservatives Lager kennt wie die Schweiz, Deutschland oder Großbritannien, welches Verkrustetes immer wieder in Frage stellt. Dass es dieses in Italien noch nie gegeben habe, sei historisch bedingt.
Lo Stato italiano è nato, le istituzioni sono nate come istituzioni rivoluzionarie perché sono stato il frutto di una rivoluzione di un'elite però.
Italien sei 1861 durch eine Revolution von oben entstanden. Die daraufhin errichteten staatlichen Institutionen seien vom breiten Volk als Einrichtungen der Elite empfunden und häufig auch abgelehnt worden. Die Elite ihrerseits habe den Staat für Postenschiebereien und Klientelwirtschaft missbraucht, was durch einen Königshof mit ausgeprägter Günstlingswirtschaft noch verschärft worden sei. Auf diesem Hintergrund hätten keine gemeinsamen Werte entstehen können. Ein Staat mit liberalen und demokratischen Werten sei der Traum von wenigen geblieben. Der Professor hofft auf eine Art Margaret Thatcher für Italien. Jemand, der sich mit den vielen Neinsagern und Verhinderern im Land anlegt. Aber, so fügt Galli della Loggia an, das sei im Moment auch ein Traum.
Mario, der Straßenmusikant in Rom und sein Lied für Italien. Massimo Agostinis hat das heutige Dossier gestaltet. Das war das Echo der Zeit vom Donnerstagabend. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Karin Britsch. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.